Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Der Löwenzahn sprießt gerade mit Macht aus Fugen und auf Beeten und der Giersch breitet seine Blätter aus. Das Unkraut wächst wieder. Auch heute am Tag des Unkrauts. Am Vormittag habe ich mit Cornelis Hemmer gesprochen, der die Stiftung für Mensch und Umwelt in Berlin leitet. Hier seine Antwort auf die Frage, was Unkraut ist.
Also Unkraut ist eigentlich das, was der Gärtner oder die Gärtnerin nicht in seinem Garten oder ihrem Garten haben möchte. Das können Spontanvegetationen sein. Und Sie sprachen schon Giersch und Löwenzahn an. Das würden allgemein die Menschen als Unkraut bezeichnen. Ich hingegen sage, hurra, was für ein tolles Kraut.
Warum?
Weil es Futter sein kann für Tiere, weil es selbst für mich gut schmeckt in meinem Salat, weil ich die Blätter sammeln kann und manchmal auch die Blüten essen kann. Und es ist eine Bereicherung in jedem Garten.
Unkraut einfach aufessen, das ist ja etwas, was seit einigen Jahren immer wieder propagiert wird. Aber Unkräuter sind ja ziemlich durchsetzungsstark im Kampf um Licht, Platz, Wasser und Nährstoffe und kommen deshalb ziemlich häufig auch vor. Vielleicht kann man gar nicht alles essen. Welche sind besonders durchsetzungsstark und ist das Hauptkriterium, die Hauptdefinition für das, was wir Unkraut nennen, deren Stärke im Konkurrenzkampf mit anderen Pflanzen?
Also zu Unkräutern würden wir Franzosenkraut, Giersch, Vogelmiere, Ackerschachtelhalm, Hahnenfuß, Löwenzahn und weitere zählen, Quecke nicht zu vergessen. Das sind Arten, die durchsetzungsstark sind, wie Sie betont haben. Aber keine Sorge, wir können diesen Kräutern auch begegnen, indem wir sie früh versuchen zu erkennen, auszustechen und ihnen somit ein wenig Einhalt gebieten. Ganz wichtig dabei ist, dass Sie die richtige Technik und den richtigen Zeitpunkt ansetzen für das Kleinhalten dieser Kräuter. Ganz grundsätzlich zählt, je eher, desto besser. Und dann müssen wir noch darauf achten, wie wir das machen. Denn Samenunkräuter, also das Verteilen von Samen, wollen wir ja nicht erreichen damit. Wir müssen auch darauf achten, dass bei bestimmten Wurzelunkräutern, Giersch ist hier genannt, oder Quecke vor allen Dingen, die, wenn wir sie anstechen, dann auch noch Hurra sagt und sich verbreitert, dass wir hier Techniken anwenden, die ja gezielt vorgehen.
Wie sieht das denn genau aus?
Wenn ich die Quecke beispielsweise reduzieren möchte, also ein kriechendes Kraut, auffällig durch markante Stängel und Blätter, dann sollte ich hier die Quecke bedecken. Ich könnte das machen mit Pappe beispielsweise, kann da oben noch Erde drauflegen, aus ästhetischen Gründen, wenn ich die Pappe nicht sehen möchte. Und die sollte möglichst wochenlang liegen bleiben. Was sie nicht mag, ist Beschattung. Die wird dann also eingehen und ich kann dann die Pappe wieder wegnehmen und kann die restlichen Rhizome, das was an verdorrtem und grauen und braunen noch übrig geblieben ist, wegziehen, abbrechen und kann dann ganz normal wieder gärtnern.
Der spontane Begleitwuchs, heute Thema zum Tag des Unkrauts. Bestimmte Pflanzen, wie Sie gerade gesagt haben, kann man aus seinem Garten entfernen und mit welchen könnte man entspannter umgehen?
Also ich bin immer entspannt, wenn es um Hahnenfuß geht. Den finde ich im Rasen und im Garten eigentlich eine sehr große Bereicherung. Wenn ich den Eindruck habe, also der Hahnenfuß gefällt mir jetzt hier nicht ganz so gut, dann kann ich die Blüten entfernen, aber der Hahnenfuß ist wirklich ein entspanntes Kraut. Ich finde auch Löwenzahn relativ entspannt, auch wenn ich viele aufhören sehe jetzt über den Hörfunk, die sicherlich sagen, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, dann müsste ich vielleicht abstechen. Aber auch den Löwenzahn finde ich gerade vor dem Hintergrund der großen Bedeutung für Insekten sehr empfehlenswert, wenn er nicht überhand nimmt.
Stichwort Insekten. Einerseits überwuchert dieser spontane Begleitwuchs ja kleinere und langsamer wachsende Arten, die man sich vielleicht extra als Nahrungspflanzen für Wildbienen, andere Insekten, Schmetterlinge in den Garten geholt hat. Und andererseits brauchen die Raupen des Tagpfauenauges, auch das ist ein Schmetterling, Brennnesseln als Futterpflanze und auch Brennnesseln sind ja ungeliebt im Garten. Was tun?
Brennnesseln kommen immer gerne davor, wo die Nährstoffe sehr zahlreich, sehr reichhaltig da sind. Und Sie sagen es ganz richtig, Tagfalter lieben Brennnesseln, denn ihre Raupen brauchen Brennnesseln als Futterpflanze. Und das Tagpfauenauge ist eins von 36 Schmetterlingsarten, die die Brennnessel als Futterquelle brauchen. Aber wir kennen auch da den kleinen Fuchs, den Admiral und das Landkärtchen, die genauso gerne an die Brennnesseln rangehen. Also hier heißt es vielleicht Einhalt gebieten, wenn die Fläche zu groß ist, zu üppig ist, zu viel Brennnesseln stehen, aber unbedingt Brennnesseln im Garten auch stehen lassen, auch dulden. Und ein kleiner Tipp noch, in einem frühen Stadium, also quasi jetzt in den wenigen nächsten Tagen oder Wochen aufwachsend, sind sie eine Bereicherung für den Salat. Die pflücke ich an der Basis, roll mit einer Flasche oder einem Nudelholz drüber und kann dann so die Brennnesseln prima in meinen Salat tun.
Viele Tier- und Pflanzenarten, das hören wir seit langem, sind in ihrer Existenz bedroht. Und sowohl beim öffentlichen Grün als auch in vielen privaten Gärten wird ja mittlerweile stärker darauf geachtet, solche Blühpflanzen für Insekten auch zu haben. Die spontane Begleitflora, welche Rolle spielt die dabei? Sollte man zum Beispiel seinen Garten in Zonen einteilen, auch solche dabei haben, die man eben nicht so stark beackert, sondern wo man wachsen lässt? Was kommt?
Das ist ein sehr wichtiger Tipp. Finde ich gut, dass Sie das thematisieren. In Zonen einteilen kann heißen, dass ich in manchen Bereichen wirklich mehr dulde als in den Ziergartenbereichen, die für mich gestriegelt und geschniegelt sein müssen. Ich finde, jeder Garten darf auch wilde Ecken haben. Und diese, sagen wir mal, krautreicheren oder wilderen Ecken helfen dazu, einer ganzen Reihe von Tierarten ein Zuhause, einen Futterplatz oder ein Versteck zu liefern. Und das am Ende wollen wir auch. Wir wollen uns als Beteiligte oder als Partner verstehen, als Gärtner, als Partner der Natur. Und da haben wir riesige Potenziale. Je artenreicher ein Garten ist, desto interessanter ist er für eine Vielzahl von Insekten. Und noch ein letztes Wort. Die Krefelder Studie aus dem Jahr 2017 hat uns sehr deutlich vor Augen geführt, wenn wir 3 von 4 Insekten verlieren in unserer Umwelt, und das ist leider passiert in den letzten 30 Jahren, dann droht uns auch hier ein großer Verlust an Vielfalt und vor allen Dingen auch ein Verlust an Bestäubung. Und das ist ja entscheidend, denn ein Garten ohne eigene Äpfel oder ohne eigene Beeren ist nur ein halber Garten.
Nicht ärgern, sondern ausstechen oder einfach aufessen. Zum heutigen Tag des Unkrauts war das ein Gespräch mit Cornelis Hemmer von der Stiftung Mensch und Umwelt.